Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch für Judith Kuckert.
Hallo.
Judith Kuckert, Ihr neues Buch heißt Kein Sturm, nur Wetter und erzählt von einer 54-jährigen Frau und ihren Liebesbeziehungen. Und wenn ich mir so recht überlege, dann erzählen Sie eigentlich immer von der Liebe, in all Ihren Prosabüchern jedenfalls. Ich glaube auch in einigen Büchern, die sonst erschienen sind, in einigen Hörspielen, in einigen Tanzbearbeitungen. Sie sind selbst auch Tänzerin gewesen. Sie haben eine eigene Gruppe gehabt. Und die Prosabücher, an die ich zunächst gedacht habe, die heißen Wünsche, die heißen Kaiserstraße, Lenas Liebe, der Bibliothekar. Immer ist die Sehnsucht nach der Liebe, manchmal auch die Liebe selbst, oft als verzehrende Leidenschaft dabei. Warum kommen Sie von der Liebe denn gar nicht los?
Ich glaube, da bin ich nicht so alleine auf der Welt. Ne? Also das ist. Darf ich da eine Anekdote erzählen?
Gerne.
Ich komme ja aus einer ganz kleinen Stadt am Rand vom Ruhrgebiet und da gab es eine Bibliothek, die mit dem roten Fußbelag war für die Kinder, die mit dem grünen war für die Erwachsenen. Und eines Tages wollte ich wechseln. Ich wollte von dem einen Fußbodenbelag zu dem anderen wechseln. Bin an der Dame vorbeigegangen, die darauf aufpasste, dass man nicht zu jung war, wenn man zu den Erwachsenenbüchern kam. Und dann hat sie gesagt, was willst du denn ungefähr so haben? Was schwebt dir denn so vor? Und dann habe ich gesagt, was mit Liebe drin? Und dann hat sie gesagt, naja, aber du bist doch wahrscheinlich erst 13. Und dann habe ich gesagt, alle anderen Bücher sind langweilig. Ich glaube, das war eine frühe Prägung, die ich nicht mehr loswerde.
Sehr schön. Und ja. Die haben Sie auch sehr, muss ich sagen, sehr nachhaltig und auch sehr unterhaltsam und sehr faszinierend verfolgt, diese Prägung. Jedenfalls in den Büchern, das kann ich ja nur beurteilen als Leser. Ihr neuer Roman beginnt mit einer Zufallsbekanntschaft einer einsamen Frau im Alter von 54 Jahren,
ja.
Etwas jünger als ihr beide. Sie sitzt auf dem Flughafen Tegel am Tisch. Ihr Gegenüber ist 36, heißt Robert Sturm und er fliegt nach dem kurzen Gespräch nach Sibirien weg. Die Frau bleibt also zurück und denkt an die Geschichte vom fliegenden Robert. Das hat mich sehr animiert, noch mal nachzugucken an den Struwwelpeter.
Ja.
Der fliegende Robert, der mit dem Schirm weggerissen wird.
Und der Hut fliegt voran.
Der Hut fliegt voran.
Ja.
Ich habe das Gefühl, der ist ja nicht der Einzige, der weggerissen wird von dem Sturm, dieser Robert, denn auch sie wird ja weggerissen, glaube ich, ne? Von diesem festen Stand. Die nächsten Tage jedenfalls, bis Robert wiederkommt, gerät sie auch selbst in einen Sturm von vielen Dingen.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil die Frau schon 54 ist. Da ist man ja nicht mehr so wahnsinnig jung. Und die Geschichte spielt ja innerhalb einer Woche. Also sie lernt ihn am Flughafen Tegel kennen und wartet eigentlich die ganze Woche darauf, dass er dann aus Sibirien wieder zurückkommt und ist dann auch da, wenn er wieder zurückkommt. Und das ist ja auch eigentlich immer so eine emotionale, also wenn so eine Verliebtheit sich ankündigt, ist es ja so ähnlich, wie wenn ein Roman sich ankündigt. Dann wird man diesen Moment nicht mehr los und alles andere, was man sonst auch kennt, was eigentlich Alltag ist und was vertraut ist, kriegt nochmal einen anderen Geschmack und eine andere Farbe und eine andere Intensität. Und deswegen erlebt sie in dieser einen Woche im Grunde das, was sonst an Liebesgeschichten gewesen ist, auch nochmal. Es ist wie so ein, als würde diese neue Liebe, die nicht richtig stattfindet, sie zu diesen Lokalterminen oder zu diesen Tatorten der alten Liebe führen. Ne?
Ja, es öffnet sich ein großer Projektionsraum, ein großer Erinnerungsraum.
Ja.
Und Sie nutzen dafür, es sind drei Beziehungen, die Sie sich vor allen Dingen erinnert, oder zwei Beziehungen, die Sie sich erinnert, und die dritte wird ja ausfantasiert.
Ja.
Und da nehmen Sie sozusagen, Sie nähern sich im Dreischritt und Sie nehmen so etwas wie so eine Wünschelroute von Zahlen. Das ist sehr interessant. Man denkt dann, nanu, also Zahlenmagie. Mit 18 hat sie einen 36-Jährigen geliebt, Viktor. Mit 36 hat sie einen gleichaltrigen, Johann, geliebt. Und mit 54 sehnt sie sich eben nach dem Mann in Sibirien, dem 36-jährigen Robert, der nichts von seinem Glück weiß, deswegen ja nun die Projektionen ins Kraut schießen können. Und mit dem wird es dann aber nichts mehr, glaube ich, wollen wir nicht verraten, aber das darf man, glaube ich...
Ach, das wissen wir nicht. Also Bücher, Geschichten sind ja nicht zu Ende, wenn die Bücher zu Ende sind.
Ah, das stimmt.
Oder?
Okay, okay. Aber der Roman endet jedenfalls. Ja. Also mehr müssen wir doch gar nicht verraten. Aber 18, 36, 54, das ist eine richtige Perlenkette. Was hat Sie gereizt daran, diese Kette zu spannen und den Roman daran aufzuspannen?
Also ich glaube, wenn man jetzt eine flapsige Antwort geben würde, ist es, es ist ja bei Männern auch oft so, dass die Frauen im gleichen Alter bleiben und die Männer werden immer älter. Das wäre jetzt der emanzipatorische Aspekt. Der stimmt aber bei dem Buch nicht so ganz. Es hat mehr was damit zu tun, dass für mich, ich weiß nicht warum, dass Zahlen was mit Erzählen zu tun haben. Also ich habe ganz oft, wenn ich Sachen im Leben angucke oder auch im Leben von Freunden und Freundinnen, dass es Koinzidenzien gibt und wo die Daten zusammenpassen und wo das Datum ganz viel am 13. März und wie kommt das? Also das klingt jetzt hier so ein bisschen wie so eine persönliche Kabbala, aber ich glaube, das ist dieser magische Moment, dass Zahlen mit Erzählen zu tun haben. Und dadurch kann man Erzählen noch eigentlich ein bisschen zähmen.
Mhm.
Ne? Ja. Auf eine Zahl fokussieren.
Das ist dann auch ein Lebensbilanzroman, muss man sagen, weil die Frau ja unter anderem auf zwei Beziehungen, die nicht immer glücklich waren, obwohl sie hier einging und deswegen waren sie zunächst einmal glücklich, zurückblickt. Und da sind auch nicht nur die Vielfachen von 18 zwischen den beiden Partnern ungewöhnlich, sondern auch das, was sie dort erlebt hat mit diesen Männern. Der Roman ist auch in 7 Tage eingeteilt. Also es geht weiter mit ihrer Zahlenbegeisterung.
Ja.
Und zwar von Sonntag bis Sonnabend. Das ist natürlich eine Arbeitswoche eigentlich. Und danach ruht dann die Erzählerin, muss man sagen. Am Sonntag lernt sie ihn kennen. Am Sonnabend kehrt er wieder. Ist denn diese Erinnerung, ich habe überlegt, ob es eigentlich nur eine Sehnsucht ist, weil diese Beziehungen dann irgendwann auch als sehr ungenügend erinnert werden, die Beziehungen mit den ersten beiden Männern, ob das nur eine Sehnsucht ist, die sich jetzt bündelt im dritten Mann oder ob das 3 gleichgewichtige Geschichten sind, die sie nacheinander erlebt hat.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man die Geschichten anguckt. Also, dass die Geschichte mit Robert, mit dem Jüngsten jetzt, also der auch 36 ist, aber mit dem im Verhältnis zu ihr jüngsten Mann, dass das eine gleichwertige ist, wird sich erst zeigen. Und das ist ja so, dass komischerweise die Inszenierung, die sie da betreibt, weil sie hat den Mann ja nicht bei sich zu Hause und es ist keine Beziehung und nichts, dass die Inszenierung, die sie in dieser einen Woche immer gemessen auch an dem, was die Erinnerungen an die anderen Männer sind und wo sie ja irgendwann auch zu dieser Erkenntnis kommt, wir sind, was wir vergessen haben. Also wie viel hat dieses Auftreten dieses Roberts in ihrem Leben, dieses zufällige Auftreten mit dem zu tun, was sie eigentlich vergessen hat? Und vielleicht berührt er ja noch nicht mal so sehr ihre Erinnerungen, sondern ihr Vergessen. Und das liegt ja noch viel, viel tiefer.
Diese Erinnerungsthematik und diese Vergessensthematik vielleicht noch mehr als die Erinnerungsthematik, die spielt eine große Rolle. Ich wollte vorher noch fragen nach diesen Szenen. Sie erzählen ja in starken Szenen, meist kurze Szenen. Und das sind Szenen, die dann durchaus auch gemischt sind. Es ist wirklich chronologisch erzählt. Es gibt Szenen aus der Kindheit, von der besten Freundin Nina, dann eben vom ersten, vom zweiten Mann, von Viktor und von Johann, von der Einsamkeit mit und neben dem Mann, von Einsamkeit ohne Mann. Es gibt ja alles. Man wird auch alles durchgespielt, scheint mir. Auch vom Leben als 54-Jähriger ohne Kinder, von einer promovierten, klugen Ärztin, die sie ja ist, die aber nicht als Ärztin arbeitet, weil sie Angst vor Patienten hat. Was eine sehr hinderliche Sache, glaube ich, ist für jemanden, der durchaus jemanden behandeln könnte. Und diese kurzen Szenen, die springen ja vor und zurück. Es ist ja nicht chronologisch, sondern es ist achronologisch erzählt. Man ist aber nie verwirrt. Das finde ich sehr schön. Man weiß immer, wo man ist. Man kann die Männer auch sehr gut unterscheiden. Natürlich Kinderszenen sowieso. Warum erzählen sie nicht chronologisch? Wäre es nicht viel einfacher gewesen?
Das erinnert mich irgendwie an meinen ersten Roman, den ich gehabt habe. Da hat mein Lektor auch, der hat es noch schärfer formuliert. Der hat gesagt, warum, Frau Kuckert, Sie können doch erzählen. Erzählen Sie doch mal vernünftig.
Das habe ich nicht gefragt.
Nee, aber ich glaube, das ist das mit der Chronologie. Ne? Weil ich einfach denke, dass so wie wir Menschen gemacht sind, mit unseren Gehirnen und mit unserem Gefühlsleben, dass ständig, wenn ich das eine denke, sofort das andere da rein, mir reingrätscht. Also wenn ich jetzt hier auf dieser Ebene denke, oh ja, ich sitze jetzt auf dem blauen Sofa, denke ich aber daran, genau, die Farbe Blau kommt in einem Hitchcock-Film vor und das ist aber dann tödlich gewesen, sich mit so viel Blau zu beschäftigen. Und darunter, noch eins drunter, ist vielleicht die Erinnerung an irgendein blaues Kleid, das ich in irgendeinem Sommer bei irgendeiner frohen Leichnamsprozession getragen habe. Also weil wir überhaupt nicht, was unser Wesen ist, überhaupt nicht chronologisch auch uns selber erzählen. Und ich glaube, auch wenn man versucht, sich selber chronologisch zu erzählen, nimmt man sich ganz viel von dem Wert und von dem Gewicht, was so ein Leben auch hat. Mm. Ne? Mm. Und sie weiß das ja ziemlich gut, weil sie ist ja Gehirnforscherin. Und sie weiß eben, wie schnell im Gehirn die Synapsen klappen und wie schnell die elektronischen Mitteilungen, wie die Transmitter funktionieren und wie das dirigiert wird. Und wenn das dann mal nicht dirigiert wird, dass dann vielleicht sogar Kunst passiert. Ne? Das weiß sie ja alles. Und ich habe einfach auch versucht, dieses komplizierte Gebilde Gehirn, von dem ja manche sagen, das sind eigentlich wir, was ich immer noch nicht glaube, dem irgendwie erzählerisch nahe zu kommen oder doch nahe zu kommen. Ja.
Ich habe das auch gemerkt, dass es natürlich manchmal diese Glieder gibt, da wird angeschlossen an ein Wort in der vorigen Szene, ja, oder eine Farbe in der vorigen Szene oder ein Geruch oder eine Handlung, die ganz ähnlich ist plötzlich und die weckt eine Erinnerung und dann springt die Zeitebene vor oder zurück.
Darf ich da schnell was sagen? Und ich glaube, wenn man da mitspringen kann als Lesender, heißt das einfach, das ist eine existenzielle Geschichte. Das ist nicht was, was nur in meinem Kopf stattfindet, sondern was auch in dem Kopf von ganz, oder vielleicht überhaupt von Lesern stattfindet.
Das erlauben wir uns ja oft nicht. Also es ist eine richtige Lockerungsübung, dass man ihren Roman liest und dann merkt, ah, das ist ja offenbar auch bei anderen so. Wir erlauben uns ja oft nicht, dann diesen Assoziationen nachzugehen und haben auch vielleicht nicht immer die Zeit, die diese Erzählerin hat und können, sie kann denen nachgehen. Sie geht noch weiter als Gehirnforscherin. Sie sagt ja sogar, es hat mich ein bisschen gewundert, erinnern und erleben sei beinahe dasselbe.
Ja, das würde ich mich nicht trauen zu sagen als Laie, ich habe nicht Medizin studiert und nichts. Ich habe nur relativ lange ein Praktikum machen können, einmal in der Gehirnchirurgie und einmal in einem Institut in Heidelberg, wo Hannah Monnier, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, die betreibt dort Gehirnforschung, einmal auf der Suche nach der Erinnerung, wo sind die Erinnerungen, wenn man sie nicht hat, aber eigentlich auch ganz medizinisch gesehen sucht sie Medikamente, die mit Demenz und Alzheimer umgehen und diesen Prozess aufhalten können. Und da sind ganz, ganz viele junge, traurige Biologen, die alle in so Teams dort arbeiten. Und für uns sieht es so aus, als würden sie Mäuse quälen, weil sie da so Lesegeräte denen in die Gehirne implantieren, wo man dann sehen kann, wie die Gehirnströme bei den Mäusen laufen, weil die so ähnlich laufen wie bei uns. Und ich habe ganz viel mit diesen jungen Biologen und auch mit der Hannah Monnier gesprochen und es ist runtergebrochen auf ein Laienvokabular, was wir, sie und ich, alle verstehen können, haben die gesagt, erinnern und erleben ist fast das Gleiche. Die Membran zwischen den beiden, sagen wir mal jetzt mal Schubladen, wo unser Erinnern aufgehoben ist und wo unser Erleben versucht, sich abzulagern, um Erinnerung zu werden, die ist ganz dünn. Und das macht aber auch die Menschen aus. Weil das sind wir ja auch. Wir sind ja auch unsere Erinnerungen. Und wir können die ja auch so evozieren, dass sie wieder ein Erlebnis sind.
Wir erinnern das Falsche. Wir erinnern zuweilen das, was wir uns nur vorgestellt haben. Ja. Sie geht ja noch weiter. Sie nennt das Gehirn offenbar auch ein Beziehungsorgan.
Ja.
Das ist sozusagen dann die Ebene, die dann eher in Richtung Robert Sturm, dem Mann in Sibirien, zielt. Sie erfindet mögliche Szenen mit ihm, mögliche wirklich gemeinsames Tun.
Ja, sie hat ja da so ein Motto, wenn ich dich liebe, was geht es dich an? Ne? Also sie liebt ihn einfach in seiner Abwesenheit in Sibirien. Vielleicht auch mal davon ausgehend, dass er eine Frau und zwei oder drei Kinder und auch einen großen Hund hat, mit denen er sehr glücklich ist. Und diese inszenierte Liebe im Kopf ist natürlich, das ist wie im Film und wie auf dem Theater und hier oben, das ist ja auch Theater und Film, was da bei uns stattfindet, ist natürlich eine größere Liebe, wo Johann und Viktor, die vorher waren, nicht so richtig mitkommen können als reale Männer.
Hatten Sie gleich die Idee, dass Sie zu Recherchezwecken in dieses Institut, deren Namen ich nicht behalten habe, oder verstanden?
Hannah Monnier ist eine Frau, die kommt aus Rumänien, ja. Hat auch den Leibniz-Preis bekommen, ist eine unglaublich faszinierende Person. Wenn man sie sieht, denkt man, sie ist Tänzerin. Und sie hat ihren Doktor in Medizin geschrieben über das Phänomen der Eifersucht bei Marcel Proust. Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. So. Nee, ich hatte das nicht vor. Ich hatte was, das war ein Stipendium, da wurden mehrere Leute gefragt, 8 Männer und 2 Frauen. Also die Männer waren dann so solche wie Daniel Kehlmann oder Viktor Jerofejew und Tim Parks. Und es waren eben auch 2 Frauen, eine Pastorin und ich. Die wurden geschickt als Botschafter, als Geisteswissenschaftler. Ich mache einfach weiter, als Geisteswissenschaftler in die harten Wissenschaften, um dort nachzuschauen oder zu erforschen oder herauszubekommen, ob die Naturwissenschaften eine neue Metaphysik brauchen. Also ob es etwas geben muss, was die Naturwissenschaften ethisch oder ästhetisch öffnet in die anderen Bereiche, um die sie sich eigentlich nicht so kümmern. Und ich habe daraus am Anfang nur ein Zirkusstück gemacht, also weil ich ja auch Theater mache. Und irgendwann kam diese Figur, die keinen Namen hat, diese 54-jährige Frau am Flughafen Tegel. Die hieß immer nur die Frau vom Flughafen. Und dann merkt man irgendwann, habe ich sie da immer sitzen sehen an diesem Flughafen Tegel mit der Absicht, ins Gespräch zu kommen mit Menschen, mit denen man aber keine Verbindung eingeht. Und dann ist diese Geschichte entstanden. Und dann hat sich das verknüpft. Also dann hat sich diese Gehirnforschungsgeschichte verknüpft mit dieser Figur.
Wie werden denn die Leute im Institut, das Sie damals besucht haben, und Frau Monnier, wie werden die denn darauf reagieren, dass Sie sich manchmal ganz schön lustig machen über diese Gehirnforscher? Etwa gibt es dort eine, also die Erzählerin ist dort so ein besseres Mädchen für alles. Sie macht eben alles, nimmt auch teil, aber sie macht auch Kaffee und unterstützt die Direktorin. Die Direktorin hält zum Beispiel Vorträge über Neurogenese, warum Vampire nicht altern. Habe ich sehr lustig gefunden. Ist nicht nur lustig wahrscheinlich, aber...
Ist gar nicht lustig.
Ach, ist gar nicht lustig.
Das finden wir lustig, aber das ist wirklich ein Ziel, was in der Forschung ziemlich, wie soll man das sagen, was einen sehr großen Ehrgeiz hervorruft, weil es gibt diese Experimente, dass man eine junge Maus zusammennäht mit einer alten Maus und daran kann man Tag für Tag oder Stunde für Stunde beobachten, wie die junge Maus immer mehr an Leben verliert, ganz schnell altert und die alte Maus ihre Zellen irrsinnig schnell erneuert, auch das Gehirn erneuert und im Grunde das Leben von der jungen Maus zu ihrem macht und damit ihre eigene Lebenszeit verdoppelt oder verdreifacht, weil man kann ja wieder eine junge Maus dran nähen. Das ist, ich finde das absolut zweifelhaft. Aber das sind Sachen, über die es geht um Unsterblichkeit, worüber irgendwie nachgedacht wird, laut.
Es geht ja auch in Ihrem Roman nicht nur um Liebe, es geht ja auch ums Altern. Mhm. Und wenn auch die beiden nun vielleicht erst außerhalb des Buches zusammenkommen sollten, das wäre ja dann die ältere und die jüngere Maus, die da zusammenkommen.
Ja.
Es gibt noch eine andere auffällig, das war jetzt nur eine aber das war Anekdote.
Gut. Das war aber gut.
Ja, Dankeschön. Es gibt eine andere Auffälligkeit im Buch noch. Es gibt nämlich eine Erzählerin, die sich äußert in dem Buch. Sonst ist der Roman erzählt von der 54-Jährigen auf dem Flughafen. Und eben nicht mehr dann auf dem Flughafen, sondern dann eben in Berlin. Und es gibt eine Erzählerin, die in Zwischentexten, die auch in so einer Schreibmaschinenschrift geschrieben sind, sich äußert, dass sind auch andere Texte, das ist keine Erzählung, das sind so aphoristische kurze Sätze, manchmal auch nur 3 oder 4 zu einem Text zusammengebunden. Und da taucht auch manches wieder auf aus diesen anderen Wochentagskapiteln von der 54-Jährigen. Ich muss Sie ganz blöd fragen, was ist das? Das ist eine sehr interessante Konstruktion, eine Spiegelung, eine Metaebene. Mhm. Wir haben eben vom Metaphysischen gesprochen in den Naturwissenschaften. Es ist auch der Versuch, nochmal oben drüber zu gucken natürlich. Ja. Was passiert da mit meinen Mäusen, Menschen? Oder was machen Sie dort?
Ich glaube, das hat 2 Gründe. Das ist einmal, ich nenne das immer die Journalebene, also diese, was wie Schreibmaschinenschrift gesetzt ist. Es gibt ja ganz viele Sachen, die beim Schreiben einen in den Text hineingeraten, aus dem eigenen Leben. Die Leute fragen immer, ist das autobiografisch? Aber eigentlich wollen sie da eine Geschichte hören. Aber autobiografisch ist ja auch, dass ich einen Briefkasten gesehen habe, der mir an dem Tag besonders gelb vorkam. Ich jetzt, die Schreibende. Und diesen Briefkasten muss ich dann unbedingt in dem nächsten Kapitel auftreten lassen, weil er eine so starke Erinnerung ist und deswegen treibt er auf seine gelbe Art und Weise die Geschichte weiter voran. Das ist ja was, es ist ja ganz komisch, wie so ein Schreibprozess überhaupt vor sich geht. Und ich hatte eigentlich den Wunsch zu sagen, es gab auch eine Zeit, in der dieses Buch geschrieben wurde. Es hat sich nicht von selber geschrieben. Mhm. Es gab da mal eine Frau, die hat irgendwo gesessen und hat dieses Buch geschrieben. Und kommen Sie doch bitte und gucken Sie, das hier, der Roman, die fiktive Handlung, die ist im Spiellicht, wie man auf der Bühne sagt. Und wenn Sie Lust haben, mache ich ganz gern mal kurz auch das Arbeitslicht an. Auf der Bühne ist das dann so ein blaues, nüchternes Licht. Ich mache Ihnen gern auch mal kurz das Arbeitslicht an, damit Sie sehen, wo die Verwandtschaften sind zwischen dem, was dort inszeniert wird und wie der ganze Apparat auch funktioniert.
Das war jetzt ein Moment. Sie hatten, glaube ich, 2 angedeutet.
Ja, der erste war, wie schreiben funktioniert. Das erste ist Spiellicht und Arbeitslicht.
Ja.
Und der andere ist natürlich schon auch ein Arbeitslicht auf meine eigene Arbeit zu werfen.
Ach so. Ja, das ist eine Metaebene auf jeden Fall. Und man bekommt nochmal einen neuen Dreh auf jeden Fall bei manchen Themen. Das liegt auch daran, dass Sie so zu diesem Aphoristischen neigen und also manchmal wirklich wunderbar eindrucksvoll gemeißelten
Sätzen. Ich dachte, jetzt kommt was anderes.
Nein, ich wollte genau das, nichts anderes sagen. Also das sind wirklich Sätze, die man dann auch gerne zitieren möchte. Zum Beispiel auf die Warum-Frage der Erzählerin sagt ihr 18 Jahre älterer Freund Viktor, ein Grund kann viele Gründe haben, was ich eine wunderbare Antwort finde. Wenn auch eine ausweichende, aber eine sehr richtige. Und
so ist er, ja.
Ja, er ist so ausreichend, genau. Aber es ist eine sehr weitreichende Antwort. Oder einmal heißt es über eine Gesprächsgruppe, eine therapeutische Gesprächsgruppe, bereits ein Stuhlkreis ist für manche Menschen Heimat. Oder kann für manche Menschen
ein
Heimat
Zuhause
sein.
Ein Zuhause, ja, ja.
Ja,
ich habe Heimat?
Ich glaube Heimat,
wird
ja.
Stimmen. Heimat wird stimmen. Ja, ja, aber ich habe es mit Heimat. Also das wird stimmen. Heimat ist so ein Stichwort, da bin ich aber auch nicht allein mit im Moment.
Wie kommen Sie denn auf solche aphoristischen Sätze und warum ist das so wichtig für Sie? Das durchzieht ja auch Ihr ganzes Werk. Sie haben ein Werk, in dem sehr viele sehr schöne Sätze stehen, in sehr schönen Büchern, aber sehr schöne Sätze.
Naja, ich glaube einfach, dass so ein ganzes Leben nicht ausreicht, wenn man gerne schreibt, alle Bücher zu schreiben, die man schreiben möchte. Und manchmal ist in so einem Satz, den ich mir komischerweise nicht ausdenke. Manchmal gibt es diese Sätze und das würde auf die Ebene Arbeitslicht gehören. Ich habe immer so ein Heft dabei und in dieses Heft schreibe ich mir Sachen rein, die mir so irgendwie auffallen und die ich gerne behalten möchte. Also Fundstücke, könnte man mal sagen.
Ja.
Oder Flaschenpost aus Nirgendwo.
Sudelbücher hießen die früher.
Hießen die so?
Naja, bei Lichtenberg.
Ja, bei Lichtenberg, ja. Und diese Sätze sind irgendwann an einem Punkt meines Lebens oder meines Schreibens, gehören die dann in diesen Ablauf, in diesen Schreibprozess und in den Erzählablauf einfach mit rein. Und es ist Zeitnot. Also ich habe vorhin mit einer Übersetzerin gesprochen, die sagte, sie versteht gar nicht, warum Leute immer so unglaublich ausführlich Dinge beschreiben, weil eigentlich hat man die Zeit nicht mehr. Und das ist nicht Ungeduld, sondern die Zeit läuft ab. Das ist das Problem vielleicht.
Die Folge von solchen schönen, knappen Sätzen ist, dass sich die Leute bei Ihnen eigentlich kaum unterhalten. Man merkt irgendwie, es gibt auch kaum glückende Unterhaltungen. Es gibt ja auch Spannungen zwischen den Paaren jeweils. Und es gibt ein Verstehen, was oft auch nonverbal ist. Und dann sagen Sie schöne Sätze und das findet dann auch der andere zuweilen schön und freut sich daran und das war es dann aber auch. Also wenn man sich zum Beispiel nicht, das war es dann eben, auch man ist es dann dabei. Sie verzichten da auf die Unterhaltung, Sie verzichten auf das klassische Moment, das wir sonst aus vielen Romanen, aus realistischen, weiß nicht, Kunstwerken kennen.
Ist vielleicht, weil ich selber sowas nicht gerne lese. Ich lese nicht gerne Romane, die seitenlang Dialoge haben, auch wenn sie von François Sagan sind, die das wirklich ganz toll kann, finde ich. Ja. Und ich finde, ich komme ja vom Theater, also eigentlich müsste man ja denken, ich schreibe gern Dialoge, weil Dialog ist Konflikt und dann entsteht eine Krise und das kann man irgendwie mit dem Handwerk, was man gelernt hat am Theater, kann man das ganz gut benutzen. Ich finde aber, dass ein Roman eine ganz andere Chance hat zu erzählen als das Theater oder der Film. Das Erzählen ist nicht das Wiedergeben von mehr oder minder geglückten Dialogen, sondern eigentlich was unter den Dialogen liegt und was drumherum passierte und was vielleicht das Sprechen auch beeinflusst hat. Das kann man unheimlich schön durchs Schreiben in so eine Szene mit reinholen. Im Theater könnte ich das gar nicht mit. Ich kann ja nicht einen Erzähler hinsetzen, der sagt, oh, jetzt ist irgendwie ganz komisch, jetzt merkt sie zum ersten Mal, dass ihre Schuhe zu klein sind und sie weiß gar nicht, wie sie jetzt mit ihm überhaupt einen Spaziergang machen soll. Ne? Also diese Off-Geschichten, die kann man als einen Text schreiben und nicht als getrennte Segmente. Und das finde ich einfach wunderbar bei Prosa. Das ist die Aufgabe von Prosa.
Sie haben in Ihren bisherigen Büchern sehr auffällig die politische Geschichte Deutschlands immer auch zu Wort kommen lassen. Also in Kaiserstraße zum Beispiel, da haben wir uns vorhin auch noch dran erinnert, sind es die 50er Jahre der Rosemarie-Nitribit und dann geht es weiter durch die nächsten Jahrzehnte mit wichtigen Ereignissen dieser Zeit. Bleierner Herbst in den 70ern, in denen das Liebes, die Vergangenheitsbewältigung der NS-Zeit, in Wahl der Waffen, ist ein früher Roman von Ihnen, eben dieser heiße Herbst und die RAF. Aber hier in kein Sturm, nur Wetter, da gibt es dann zwar Umzüge zwischen einer Gegend am Rhein und Berlin und es gibt auch den Fall der Mauer, das ist auch auffällig, aber deswegen auffällig, weil sonst diese historischen Zeitmarken überraschenderweise ziemlich fehlen, glaube ich. Ist das eine falsche Beobachtung oder nicht? Und wenn nicht, warum?
Weil ich eigentlich gerne das, was in den anderen Büchern mehr so wie Zeitgeschehen ist oder wie Zeitgeschehen geschildert wird und was dann Einfluss hat auch auf das Persönliche, wie die Menschen dann danach weiterleben oder wie sie denken, dass man so nicht mehr weiterleben kann, wollte ich eigentlich delegieren an diese Liebesgeschichten. Also ich habe eigentlich gedacht, vielleicht kann man sowas schreiben wie eine, kann man das sagen, Mentalitätsgeschichte der Liebe? Oder,
ja, ne? Das wäre so, ging sofort durch als wissenschaftlicher Titel bei Surkamp.
Ja, aber das Buch dazu würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Das müsste, also, der Titel ist frei, den gebe ich, wer will. Und ich denke, dass ich ganz oft an wie Beziehungen sich wandeln, dass das implizit auch zeigt, wie die Zeiten sich gewandelt haben und in welchen anderen Gesellschaften wir leben. Also es wird nicht mehr richtig klar ausgedrückt, sondern es wird es wird eigentlich individualisiert und als eine Erfahrung von Leid oder Freude beschrieben. Vielleicht hat das was mit Älterwerden zu tun.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Judith Kuckert, vielen Dank für das Gespräch über Ihren neuen Roman Kein Sturm, nur Wetter, erschienen bei Dumont. Und ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Auskünfte.
Vielen Dank.
Und vielen für die Aufmerksamkeit.
Danke.